Hallo zusammen, heute im Podcast Roland Elias von Steuerberater mit Kopf oder Roland ist Steuerberater. Roland, kannst du dich vielleicht einfach mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen?
Ja, gerne. Also als erstes mal natürlich vielen Dank, dass ich bei euch in der Podcast-Folge sein darf. Da natürlich erstmal vielen herzlichen Dank. Ansonsten, ja, mein Name ist Roland Elias, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Regensburg, bin dort Steuerberater, YouTuber und Autor, bin selbstständig, habe eine eigene Kanzlei hier in Regensburg, berate hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen und wie gesagt, also dann die meisten kennen mich eigentlich über meinen YouTube-Channel Steuern mit Kopf. Da erkläre ich so kurze Steuerbasics so mal zum Thema Steuern, aber natürlich auch ein bisschen auch aus meiner Praxis als Steuerberater, wie das da so alltäglich abläuft. Und wie gesagt, Autor bin ich auch. Ich habe dieses Jahr mein erstes Buch geschrieben und zwar zur Besteuerung von Influencern. Also, sage ich mal so, wie die das richtig machen können und wie man da auch Steuern sparen kann.
Okay, jetzt aber natürlich irgendwie mal die Frage, die sich vielleicht einige Hörer stellen, warum kommt man denn heutzutage drauf, überhaupt Steuerberater zu werden, da das ja irgendwie immer verbunden wird mit einer relativ aufwendigen Ausbildung und einer relativ schweren Prüfung?
Also ich sag's mal so, ich selber wusste eigentlich schon relativ früh, dass ich auf jeden Fall Unternehmer sein will. Das heißt, ich wollte irgendwas machen, wo ich halt mein eigener Chef bin, weil ich schon sehr früh gemerkt habe, okay, ich habe es nicht so ganz mit, sag ich mal, Vorgesetzten und Ähnlichem. Das ist nicht ganz so das, wo ich hin will. Und dann hat es ja, sag ich mal, schon ergeben, weil mein Vater Steuerberater war bzw. ist. Und sag ich mal so, dann war es halt damals schon so, dass man sagt, okay, das Unternehmen ist schon da, das Unternehmen besteht, ist jetzt seit 1971, ist die Kanzlei von uns am Markt. Das heißt, ich habe da im Grunde ein bestehendes Unternehmen, das ich dann auch in der Zukunft so gestalten kann. Und dann ging es halt so weiter, dass ich dann mir gedacht habe, okay, Steuerberater ist auch ein Bereich, wo ich sage, ich kann beraten, ich habe sehr großes Wissen und das kann ich halt dem Mandanten auch weitergeben. Aber wie gesagt, es ist natürlich schon Steuern, ein sehr breites Spektrum. Es ist aber natürlich auch verdammt abwechslungsreich, was man nicht unterschätzen darf, weil ich wirklich, sag ich mal, morgens habe ich mit einem Handwerker zu tun, nachmittags habe ich mit irgendjemandem aus dem Bereich E-Sport zu tun und dazwischen kommt noch irgendwann mal jemand, der gerade eine neue Geschäftsidee hat. Also man ist sehr abwechslungsreich unterwegs.
Okay, wie verlief denn deine Ausbildung dann dahin, dass du jetzt als Steuerberater tätig bist? War das irgendwie ganz normal Abitur, Studium und dann Prüfung oder gab es da noch ein paar Zwischenschritte?
Also ganz so linear, sage ich mal, war es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch keiner, der gerne in der Schule war. war in der Realschule, habe da auch einmal ein Jahr wiederholt, weil ich halt mit Schule und Lehrer immer so meine Probleme hatte. Habe dann aber nach der Realschule schon gemerkt, okay, eigentlich alles, was du machen willst, solltest du vielleicht mal ein Studium haben. Dann hat es mich verschlagen an die FOS, also Fachoberschule. Und dort habe ich dann, wie gesagt, mein Fachabitur gemacht. Und danach ging es dann weiter, weil ich merkte, okay, ich würde jetzt aber gerne erstmal ein bisschen arbeiten, weil ich sage mal so, Studieren, Schule hat mich dann irgendwie ein bisschen erstmal genervt. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Steuerfachangestellten, habe dann schon gemerkt, okay, also der Kontakt mit Mandanten macht mir Spaß, die abwechslungsreichen Themen machen mir Spaß. Und dann habe ich eben festgestellt, okay, ich möchte vielleicht, weiß nicht, ob ich einen Steuerberater schaffe, ist ja eine sehr schwierige Prüfung und habe dir gesagt, ich möchte auf jeden Fall Menschen beraten, das heißt Steuerberatung oder halt reine Unternehmensberatung und habe dann gesagt, okay, ich mache ein Studium, BWL, Steuern- und Wirtschaftsprüfung und habe dann, wie gesagt, das Studium abgeschlossen und dann habe ich meine Praxiszeit angefangen und dann im Grunde jetzt im Jahr 2019 habe ich dann meinen Steuerberatertitel, sage ich mal, in die Hand bekommen, weil ich dann die Prüfung bestanden habe. Das war für mich so der Werdegang.
Okay. Wie schwer ist denn die Prüfung wirklich? Also was wie viel Vorarbeit, wie viel Lernaufwand ist es dann wirklich, weil man das ja irgendwie oft hört oder war das bei dir alles relativ locker?
Also locker war es nicht. Es war schon wirklich anstrengend. Ich habe da auch jetzt vor kurzem erst ein Video dazu gemacht auf meinem YouTube-Channel, wie schwer denn die Ausbildung wirklich ist. Also ich sag's mal so, wenn du selbst vielleicht, je nachdem, wer der Zuhörer ist, gerade Abitur schreibst oder gerade im Studium bist, dann stell dir das ungefähr so vor, wenn du jetzt beim Studium bist, dass du ungefähr den kompletten Stoff eines kompletten Studiums auf 3 Prüfungen komprimiert hast. Okay. So kann sie es ungefähr vorstellen. Und ich habe gesagt, ich würde lieber wieder Abi schreiben, ich würde lieber wieder studieren, aber die Prüfung ist echt heftig, weil es halt wirklich, du du weißt nicht, was auf dich zukommt. Das heißt, es kann alles Mögliche drankommen. Es kann das drankommen, wo du dich super darauf vorbereitet hast und es gibt keine Eingrenzungen und das macht das Ganze so schwierig. In der Vorbereitung sind es also Punkte, sage ich mal, Gesundheit, aber natürlich auch Familie, was da mitspielen muss. Also ich hatte Bekannte, die sind dann 2-3 Wochen lang mit Grippe im Sommer krank, flach gelegen. Und wenn dir 2-3 Wochen im Lernen fehlen, dann ist das halt schon ein massiver Rückschritt. Oder zum Beispiel, sage ich mal, auch familiäre Probleme, die natürlich über den Zeitraum einfach auf dich zukommen können. Das darf man halt nicht unterschätzen. Und es ist wirklich nicht nur der Stoff, sondern es sind auch die Sachen drumherum. Also das Persönliche, das Gesundheitliche. Und das ist schon, kann auch ein Risiko sein.
Ja. Okay. Wie lange bist du schon bei euch in der Kanzlei jetzt tätig? Weil du gesagt hast, Steuerfachangestellte. Wann hast du dann da angefangen? War das bei euch in der Kanzlei?
Genau, also ich habe eine Ausbildung damals gemacht bei meinem Vater in der Kanzlei. Dann während dem Studium habe ich in anderen Kanzleien so nebenbei gejobbt. Also ich habe halt immer schon, für mich war es halt immer wichtig, die Praxiserfahrung mitzusammeln. Mhm. Weil das ist, finde ich, auch was heute wirklich wichtig ist. Wir haben sehr viele studierte Menschen, aber in der Praxis, die Praxiserfahrung ist das, womit man am Ende eigentlich noch sein Geld verdient. Habe dann, wie gesagt, während dem Studium in anderen Kanzleien rund um Regensburg mal gejobbt. Habe da während den Semesterferien mal gearbeitet und nach meinem Studium, wie ich dann abgeschlossen habe, ging es dann wieder zurück in die Kanzlei, weil ich dann gesagt habe, okay, wenn ich die Kanzlei übernehme, dann gibt es eigentlich nichts Besseres, als so einen fließenden Übergang zu bekommen, dass man sagt, okay, die Mandanten wissen, da ist ein Nachfolger da, das heißt, die haben ein bisschen Sicherheit und auf der anderen Seite, man kennt halt schon die Strukturen des Unternehmens wieder kennen und kann sozusagen langsam einen Übergang schaffen und so sind auch dann, sage ich mal, bei uns jetzt bis eigentlich keine Verluste von Mandanten zustande gekommen, die sagen, sie wollen nur noch mit einem alten Steuerberater zu tun haben und wollen mit dem neuen nichts zu tun haben, weil das ist auch häufig ein Problem bei solchen Wechseln.
Okay, ist dein Vater da jetzt aber immer noch mit drin im operativen Geschäft oder war das jetzt so eine komplette Übergabe eigentlich schon?
Komplette Übergabe war es eigentlich also zum 1.8.
Okay.
Er ist halt immer wieder, hat sich immer wieder mehr aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und hat halt dann, sag ich mal, nur noch die Großmandate gepflegt, die wir haben, wo es heißt, die sind seit, sag ich mal, 40 Jahren bei uns in der Kanzlei und die sind durch dick und dünn gegangen. Also da kann man auch schwer so einen harten Cut machen.
Ja,
aber im Operativen mit den neuen Mandaten oder sowas, da hatte ausschließlich eigentlich bloß noch ich damit zu tun. Da hat man sich halt dann kennengelernt. Man hat gesagt, okay, so und so schaut es aus. Mein Vater hört, keine Ahnung, in 4-5 Jahren auf. Und ab dann übernehme ich die Kanzlei. Dass wir zusammenpassen, das muss halt auch passen. Und da hatte ich halt dann relativ freie Hand, auch schon das so frühzeitig ein bisschen zu gestalten.
Okay, das heißt, das habt ihr auch schon relativ im Voraus so kommuniziert und so geplant, genau, dass du das dann übernimmst. Okay.
Genau, das war halt, ja, genau.
Okay. Wie groß ist eure Kanzlei circa? Bist du da der einzige Steuerberater oder habt ihr noch andere Angestellte?
Aktuell bin ich der einzige Steuerberater in der Kanzlei. Liegt aber auch daran, weil wir jetzt in den letzten 3 Jahren massiv umgebaut haben und, sag ich mal, auch digitalisiert haben ohne Ende. Mhm. Aktuell habe ich 7 Angestellte. Nächstes Jahr kommen 3 weitere dazu. Sagen wir so, langfristig suche ich schon also einen angestellten Steuerberater, der mit mir die Kanzlei weiter betreibt, weil ich sage mal so, es wird immer komplexer und dadurch ist natürlich auch das so, dass man sagt, okay, jemand, mit dem man sich unterhalten kann, der auch den Titel hat, ist es doch was anderes. Und vor allem auch, sage ich mal, ohne das Steuergeheimnis zu verletzen, mit jemandem wirklich da ausführlich drüber reden kann und vielleicht auch mal, weil ich meine, niemand ist allwissend, halt auch Fehler eventuell zu vermeiden.
Genau. Okay. Jetzt noch ein anderes Thema. Oder warum hast du dich dann im Zuge dessen dazu entschieden, da das Ganze auch so digital auf YouTube, auf Instagram darzustellen und eigentlich so ein, ich sag mal, für viele Leute ja schon relativ langweiliges oder trockenes Thema so darzustellen?
Also zuallererst, ich habe schon mir frühzeitig gedacht, okay, die Reise geht definitiv irgendwo ins Digitale. Das heißt, man muss sich irgendwie bemerkbar machen, weil ich sage mal so, wer nicht bemerkt wird, der geht irgendwann ganz einfach verschwindet vom Markt, weil nur wenn du Aufmerksamkeit hast, dann bist du auch am Markt. Und das war dann so, wo ich sagte, okay, der YouTube-Channel ist ein gutes Marketing-Tool, aber es ist auch so, dass man sagt, okay, man kann darüber halt einfach sich selber auch nochmal ein bisschen nach außen darstellen und natürlich auch neue Mandate gewinnen. Aber das Thema war eigentlich wirklich dann so, auch hat sich in den letzten Jahren dann auch gewechselt, weil ich mache das jetzt schon 3. Jahr, ist das jetzt 2,5 Jahre sind jetzt da war es schon so, dass mittlerweile auch sehr viele Steuerberater, Steuerfachangestellte und Steuerfachwirte zuschauen, da wo auch, sage ich mal, Berufsschullehrer sagen, hey, schaut euch die Videos vom Roland an, der hat das da auch nochmal erklärt, wenn ihr es nicht verstanden habt. Also da habe ich auch schon solche Zuschriften bekommen und es hat mittlerweile halt sowohl einen Lehrcharakter, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass ich mich halt selber nicht zu ernst nehme und halt natürlich auch, ja, sage ich mal, auch das ein oder andere lustige Thema mal anschneide und halt nicht, sage ich mal, im Anzug, Jackett und sonstigen da sitze, sondern halt auch mich mal im T-Shirt vor die Kamera hocke und nicht daher Steuerberater bin. Das ist mir persönlich wichtig, weil ich persönlich auf den Titel nicht so viel Wert lege wie manche andere.
Okay. Kriegst du dadurch viele neue, du hast gerade schon angedeutet, kriegst du dadurch viele neue Mandanten, wirklich durch dieses Digitale, oder ist es schon noch so, dass es Steuerberater viele Kunden halt noch in der, sag ich mal, Offline-Welt akquiriert?
Es ist wirklich so, Beratungsmandate sind ja, da kommen häufig mal Fälle, wo es heißt, zum Beispiel das Thema Kryptowährungen, gibt es aktuell 5 oder 6 Steuerberater bundesweit, die sich in dem Thema wirklich auskennen. Bin ich einer davon, das heißt, ich kann da bundesweit beraten, alles über Skype, über Zoom und wie sie alle heißen, sind wir da aktiv. Aber zum Beispiel, sage ich mal, Bestandsmandate, wie die wirklich, sage ich mal, das klassische Butterbrotgeschäft, auch das ist, sagen wir, Buchhaltung, Löhne, größere Unternehmen, die wechseln nicht zu einem Steuerberater, nur weil sie dann ein Video auf YouTube gesehen haben. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Und im großen Bereich, also sagen wir, bei den Großmandaten, ist es wirklich noch das klassische Empfehlungsmarketing, wo es heißt, da wird von einem Mandanten das an andere empfohlen. Und so, genau, richtig. Okay. Genau, kleine Mandate, Steuererklärungen und Ähnliches, die wechseln da schon häufig mal durch.
Was hat denn dir geholfen, auf Instagram und auf YouTube da ja jetzt doch ziemlich erfolgreich zu wachsen? Hast du da irgendwie so ein paar, ich sag mal, Growth-Tags angewendet oder war das einfach immer Content, Content, Content?
Also bei mir war es wirklich rein die Content-Strategie, weil ich habe auch ja schon seit 2013 oder 2014 im Bereich Social Media unterwegs, habe auch schon Blogs gehabt und alles Mögliche und wusste im Grunde schon so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Und es wurden schon von 2014 und 2013 wurden schon irgendwelche SEO-Hacks und alles Mögliche empfohlen, irgendwelche Tricks, die auf YouTube funktionieren und sonstiges. Und am Ende ist es immer wieder Content, Kontinuität und halt du musst Spaß dabei haben, was du machst. Ja. Und du musst deine Community haben. Und wenn diese 3 bis 4 Dinge hast, dann läuft es von selber, dann ist es ein Selbstläufer. Viele versuchen es natürlich irgendwie durch Werbung sich besser zu stellen oder zum Beispiel auch, sag ich mal, mit irgendwelchen Tags, die man irgendwie dann da im Hintergrund laufen lässt oder irgendwelche speziellen Tricks anzuwenden, sich Abos zu kaufen und Ähnliches. Davon halte ich überhaupt nichts. Also, weil, wie gesagt, die Großen, die ich kennengelernt habe, also mit denen ich auch zusammenarbeite, da ist es wirklich so, die haben rein durch diese 4 Punkte es wirklich zum Erfolg geschafft und leben heute mittlerweile davon.
Da, wenn du gerade schon das ansprichst, wie kamst du damals in diese Mit-Kopf-Familie rein und wie ist da so der Austausch untereinander, weil jetzt gerade auch schon der Basti von Versicherung mit Kopf und der René von Reselling mit Kopf bei uns waren. Also wie kamst du da rein?
Das war echt ganz lustig. Der Kolja, also Aktien mit Kopf, hat ja eine Community, die Aktien mit Kopf Community. Und da war es immer so, dass halt sehr viele steuerliche Themen besprochen worden sind und dann war es halt so, das meiste davon war falsch. Und ich habe halt dann immer mitkommentiert und dann gesagt, hey, das ist falsch, was du da schreibst und so. Und das ging dann ewig hin und her. Und dann klassische Fälle, Kapitalertragssteuer, ich kann alles absetzen, sparer Pauschbetrag ist eine Lüge und sonst irgendwas. Und dann habe ich der Collier irgendwann mal angeschrieben, hey, du kommentierst da ziemlich viel, hast du Bock, einen YouTube-Channel zu machen? Und ich gesagt, okay, klar, mach mal. Und dann habe ich ihm 2, 3 Testvideos geschickt und hat er gemeint, er möchte es mal anschauen, wie ich mich vor der Kamera verhalte und so. Und ja, dann hat sich das so ergeben und seitdem arbeiten wir da zusammen. Genau.
Ist das dann eine enge Zusammenarbeit auch mit den anderen Kanälen oder ist es schon so, dass das alles relativ autark läuft?
Mittlerweile läuft also alles autark. Ich weiß, dass zum Beispiel Basti und Colli haben sehr viel miteinander zu tun, wohnen ja beide in Mallorca. Ich bin aber mit allen ständig im Kontakt, sowohl auch mit dem Hendrik vom Unternehmerkanal, mit dem Basti, mit René habe ich zurzeit viel zu tun und mit Colli bin ich euch auch alle 2, 3 Wochen mal beim Telefonieren. Waren ja zum Beispiel alle auch auf meiner Hochzeit im September, also man kennt sich auch so.
Okay. Hat dir die Zugehörigkeit dazu was geholfen, also viel geholfen oder würdest du sagen, das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun gehabt?
Also ich muss sagen, am Anfang glaube ich schon. Also der Start, Also ich meine, wir haben gelauncht, das war am 28.03.2017 und hatten direkt am ersten Tag 2000 Abonnenten. Also es war natürlich schon so, wo du sagst, das hast du es auch bei René gemerkt, der hat den Launch gehabt und hatte sofort, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Abonnenten. Das ist halt das ist halt ein Vorschuss, den die Leute dir dann geben. Aber ich habe dadurch, natürlich musst du erstmal selber das entwickeln. Und ich sage mal, so die eigene Lernkurve ist dann eigentlich das, was dann wirklich den richtigen Effekt hat. Weil jeder Kanal entwickelt sich anders vom Thema her. Und ich sage mal so, ich könnte zum Beispiel jetzt nicht dieselbe Art den Steuercontent aufbereiten, was der Kolja macht, weil wir einfach zwei verschiedene Menschen sind. Und ich könnte es auch nicht auf die Art und Weise zum Beispiel machen, wie es Miri und Alex machen, von Immobilien mit Kopf, die ja hauptsächlich Ortsbesichtigungen machen und halt wirklich da aus der Praxis was erzählen können. Ich kann jetzt da, sage ich mal, nicht so direkt jetzt halt immer einen Praxisbezug
Ja, das
herstellen,
stimmt.
weil ich halt im Grunde auch mein Problem zum Beispiel im Vergleich zu allen anderen, sage ich mal, ist ja auch ein Hindernis, Steuergeheimnis. Ich muss halt auch aufpassen, was ich filme und was ich
Ja.
sage. Bei den anderen, die können sagen und tun, was sie wollen. Das ist halt immer so, ja, unterschiedlich je nach YouTube-Channel.
Das stimmt, okay. Läuft aber die Organisation, also das gesamte Konzept, ging das damals schon von dem Kolja aus dann, also
Genau, also
okay.
es war wirklich so, also er hatte dieses mit Kopf, diese Idee. Und hat halt dann die Leute sich gesucht, die dafür passen. Mittlerweile ist es aber schon so, dass ich sag mal so, wir relativ autark sind. Also zumindest bei mir ist es so, ihr halt, sage ich mal, zwar unterstützt noch da ist, aber wir eigentlich komplett getrennt auch wirklich arbeiten mittlerweile. Liegt halt daran, weil ich sag mal so, es gibt ja auch berufsrechtliche Probleme beim Steuerberater, wo wir halt sagen mussten, okay, wir haben da bis zu einem gewissen Punkt einen Cut gemacht. Wir arbeiten zwar ab und zu mal zusammen, also sagen wir so, für Beratungen und ähnliches, aber ansonsten ist es wirklich so, dass wir eigentlich weitestgehend getrennt arbeiten, bis auf, sage ich mal, Bücher, wo er, sage ich mal, eher für mich bewirbt oder ähnliches, aber ansonsten war es das auch. Also,
Okay.
wir arbeiten, wie gesagt, jetzt auch gerade an der Möglichkeit, wie wir, sage ich mal, näher wieder zusammenarbeiten können, weil wir halt merken, dass das Thema Steuern halt gerade sehr stark im Kommen ist und wir halt natürlich jetzt überlegen, wie wir das neu gestalten können oder anders gestalten können. Wir haben auch schon einige Ideen für 2020, wo wir halt zusammen das Ganze entwickeln. Genau.
Okay, du hast gerade schon angesprochen, Steuern Zukunft am Kommen. Wie siehst du aber insgesamt ist den Beruf des Steuerberaters oder die ganze Branche in der Zukunft? Weil es ja schon noch immer heißt, viel durch Digitalisierung, viele einfache Tätigkeiten fallen irgendwie dann durch KI etc. weg. Wie stehst du zu dem ganzen Thema?
Also, ich habe da mal ein 45-minütiges Video über dieses Thema gedreht,
Okay.
wurde dafür sehr massiv kritisiert, weil ich sage mal so, da die schwärzesten Vorstellungen hatte und das halt einigen sauer aufgestoßen ist. Ich glaube schon, dass es den Berufsstand massivst verändern wird. Und zwar liegt es hauptsächlich daran, weil es gibt wirklich zwei Arten von Steuerberater. Es gibt die Steuerberater, die wirklich auch den Titel Steuerberater verdienen. Das sind, und da zähle ich mich jetzt dazu, bin ich mal so selbst auch dazu, weil ich halt wirklich die Leute berate und nicht damit beschäftigt bin, Steuererklärungen und Buchhaltungen zu machen, sondern ich die Leute wirklich beraten will und nicht nur steuerlich berate, sondern auch als Unternehmensberater zur Seite stehe, wo es heißt, hey, wir haben jetzt da die und die Idee, wir stecken fest, kannst du uns da irgendwie helfen oder welche Ideen hast du da als Steuerberater? Da kommen die Leute auch auf mich zu. Ich hatte letzte Woche erst ein Gespräch, da ist jemand gesagt, der ist gekommen und hat gesagt, hey Roland, ich möchte mich selbstständig machen. Hast du eine Idee, was ich machen kann? Und saßen eine Stunde lang da und dann einfach so ein Brainstorming gemacht, was kann er, was kann er vielleicht lernen oder was will er vielleicht lernen? Und das ist halt, glaube ich, das, was viele Steuerberater nicht haben.
Nicht
Also ich sage
machen.
mal, sondern die machen halt wirklich die andere Hälfte der Steuerberater, ist halt wirklich auf das Butterbrotgeschäft, Buchhaltungen, Steuererklärungen, Jahresabschlüsse und Löhne damit beschäftigt und ist damit auch voll ausgelastet. Noch, ich selber merke es halt, dass bei uns die Zeiten für die Buchhaltung natürlich durch die Digitalisierung immer mehr sinken, weil halt man immer mehr digitalisieren kann. Und sage ich mal auch, wo ich jetzt im Bereich auch noch tätig bin, ist im Blockchain-Bereich, da halt Möglichkeiten geschaffen werden, das Ganze revisionssicher aufzubauen. Und da werden schon einige Jobs wegfallen. Überwiegend glaube ich aber, wird es eine relativ humane, sage ich mal, Marktbereinigung auch dadurch werden, weil ich glaube, dass in Zukunft immer weniger Leute den Beruf des Steuerberaters ergreifen werden.
Okay, das heißt, du sagst eher mehr in Richtung wirkliche Beratung und die ganzen
Genau.
Butterbrot-Tätigkeiten, wie du sagst, fallen eher weg. Okay,
Genau.
jetzt mal noch ein anderes Thema. Dein Buch hattest du vorher angesprochen. Was steckt da für ein Aufwand dahinter? Wie kam da die Idee? Und dann irgendwie die Frage, die, glaube ich, auch einige interessiert: Was kann man mit so einem Buch? Kann man da wirklich Geld verdienen oder ist das eigentlich nur eine reine Nebentätigkeit dann gewesen?
Also, ich habe ja immer schon so gern irgendwie, sag ich mal, mich mit Leuten unterhalten, aber natürlich auch sehr viel geschrieben. Lage dann zum Beispiel auch mit meinem Blog Finanzgeflüster, den ich betrieben habe. Da war es zum Beispiel auch so, da habe ich wirklich sehr viel Content aufgestellt. Irgendwie habe ich mir gedacht, hey, eigentlich hast du mittlerweile auch durch deine Berufserfahrung so viel Content im Kopf, den du auch in ein Buch packen kannst. Dann war so, ich habe das zweite Buch, das jetzt rauskommt. Das kommt leider jetzt erst im Januar raus. Das geht rein um das Thema Kryptowährungen. Das ist auch schon fertig. Das habe ich eigentlich schon letztes Jahr geschrieben, aber dann war mir irgendwie so gesagt, okay, ich komme nicht weiter. Und dann kam das Influencer-Buch zuerst. Aber es ist so, dieses Buch an sich ist, finde ich, relativ interessant, weil ich häufig immer mal wieder die Frage bekomme: Hey Roland, gibt es irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst? Und ich habe sehr viele Bücher, also auch sehr viele solche Leitfäden und alles Mögliche gelesen. Und ich habe halt festgestellt, dass das größte Problem im Bereich der Steuerberatung ist, wirklich das einfach und verständlich aufzubauen. Und da gibt es Bücher, ich sage mal so, nur mal um die großen zu nennen, Springer Verlag, Gabler Verlag, wo sehr gute Steuerberater dahinter stehen. Aber das kannst du keinem Unternehmensgründer, sage ich mal, mit 20 Jahren in die Hand
Die
drücken,
Hand
weil er es einfach
drücken.
nicht versteht. Und das war dann einfach für mich der Grund. Und ich sage mal so, Geld verdienen, also kommt darauf an, was Geld verdienen ist. Also ich sage mal so, es ist nicht so, dass es ein Verlustgeschäft ist, aber es ist jetzt auch nicht so, wo du sagst, dass du in dem Bereich jetzt Millionen damit verdienst. Also es ist wirklich so, ja, kleine Nebentätigkeit, ein bisschen Hobby und ich weiß nicht, wie gesagt, das war jetzt mein erstes Buch und wir machen zwar ein bisschen Gewinn damit, dadurch, dass wir halt alles, ich und mein Verleger alles in Eigenleistung überwiegend machen. Aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, damit können wir uns jetzt zur Ruhe setzen und uns irgendwo, sage ich mal, ja,
Okay.
einen faulen Lenz machen. Also so ist es nicht.
Okay.
Aber ich weiß nicht, wie es in 2, 3 Jahren ausschaut. Vielleicht kann ich in 2, 3 Jahren von den Bucheinnahmen leben, weil ich dann, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten habe und alle wollen das neueste Buch von mir haben. Das weiß ich nicht. Aber aktuell, wie gesagt, das war mein erstes Buch. Und mich wäre nicht traurig gewesen, wenn es ein Verlust, also komplett, wenn es komplett keinen einzigen Verkauf gegeben hätte. Ja, aber ich sage, das war einfach mein Versuch und es läuft aktuell ganz gut. Aber
Okay,
leben davon kann man
ist
nicht.
schwer. Okay, das heißt aber, es sind schon noch weitere Bücher geplant. Jetzt eine im Januar, darüber hinaus dann schon auch.
Also es sind mittlerweile schon 3 weitere Bücher geplant.
Okay.
Das erste Buch, was jetzt als nächstes rauskommt, ist das Thema Besteuerung von Kryptowährungen. Da sind wir jetzt gerade in der Designphase, das heißt Cover Design, Layout, also Setzen das für Amazon, weil ich will ja alles möglichst über Amazon abwickeln. Und dann das nächste Buch, das schreibe ich als Co-Autor mit einem aus der Aktien-mit-Kopf-Community zusammen, und zwar komplett über Kapitalerträge. Sind jetzt auch gerade schon dabei. Da übernehme ich den Teil für Steuergestaltung und Steuerplanung und alles Mögliche.
Okay.
Und das nächste Buch, das ist mir jetzt gerade der Titel entfallen, ist jetzt auch gerade jetzt noch in der Vorbereitung, aber da habe ich auch schon 30 Seiten oder sowas.
Okay. Wie
Genau.
viel Zeit fließt da wirklich in so ein Buch rein, also in so ein fertiges Buch? Was musst du da reinstecken? Ganz grob.
Also schwierig, schwierig zu sagen. Ein Vorteil, den ich habe, ist, viel Recherche brauche ich nicht, weil ich es meist aus dem Kopf schreiben kann. Und ich mache das eigentlich meistens so, ich habe mein iPad immer dabei. Das ist im Grunde mein zweites Hirn. Und wenn ich mal irgendwo, sage ich mal, jetzt mit dem Zug nach München, Nürnberg, Stuttgart oder irgendwo hinfahre, dann schreibe ich weiter. Das kann man einfach da nicht messen. Also es sind wirklich schon, ich würde sagen, vielleicht knapp Vollzeit, wenn ich es zusammenzähle, 1 Monat Arbeit. Das könnte
Okay.
locker drinstecken. Aber es ist halt nicht so, dass du da kontinuierlich dran arbeitest. Also
Nee,
ich
so.
schließe mich nicht 1 Monat ein und sage, okay, am Ende des Monats ist das Buch fertig, sondern es werden halt immer wieder Teile dazu, dann vielleicht mal einfach mal bloß einen Tag lang, sag ich mal, eine Seite, bisschen anders Design, Formulierung ändern und sonstiges. Aber das kann man schwer sagen. Aber es können schon
Okay.
1 Monat pro Buch kann man da wirklich
Kommt
sagen.
hin. Okay. Gerade das Thema Blockchain noch kurz angesprochen, nur kurz, weil bist du selber irgendwie Bitcoin, Ethereum irgendwo investiert und jetzt auch gerade irgendwie mit dem neuen Kurs abrutscht da jetzt, der irgendwie beim Bitcoin stattgefunden hat. Was sind da irgendwie so deine Gedanken dazu?
Meine Gedanken sind, ich habe keine Ahnung, wo der Bitcoin-Kurs steht. Muss ich
Okay,
ganz ehrlich zugeben.
okay.
Also, ich bin, egal ob, sag ich mal, Immobilien, Aktien, Kryptowährungen, P2P-Kredite, das war irgendwann mal so, ich habe es mal ausprobiert, habe dann da Geld rein investiert Und dann irgendwann in ein paar Jahren schaue ich mal an, was draus geworden ist. Also ich habe in
Okay, also
Bitcoin
komplett long term.
2000, genau, komplett long term. Also ich habe 2017, Anfang des Jahres, in Kryptowährungen investiert. Das war Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple und ich glaube, es waren die Top 10 damals.
Okay.
Und das war, wie gesagt, das einfach, wo ich mir gesagt habe, okay, da stecke ich jetzt ein Geld rein und keine Ahnung, was in 10 Jahren ist. Also und so handle ich auch mit Aktien, ETFs und Ähnlichem, weil ich sage mal so, das Geld, das ich dort investiere, also da denke ich auch den ganzen Tag nicht dran, weil das ist für mich eigentlich schon verloren, sage ich mal so. Weil mir
Okay,
bewusst
ja.
ist, Bitcoin kann auf 1 Million steigen, Bitcoin
Man
kann
kann
aber
auf
theoretisch auch
null,
auf 1, auf
ja.
0 fallen. Und sei mir da als die Stimmung zu vermiesen, deswegen würde ich
Ist
jetzt nicht
blöd, ja.
machen. Genau.
Hast du auch Immobilien, du hast da auch irgendwie mal Videos gemacht, hast du irgendwie selber Eigentumswohnungen und da was investiert?
Also, ich habe Eigentumswohnungen,
Okay.
so habe sowohl schon gekauft als auch schon wieder verkauft, und kenne mich da, wie gesagt, auch in dem Bereich aus, habe auch Garagen, die ich vermiete. Also, bin überall, sage ich mal, so ein bisschen
So ein bisschen mit
investiert.
drinne, okay.
Ich bin jetzt nicht so wie Alex und Miri zum Beispiel von Immobilien im Kopf, die halt, sage ich mal, Mehrfamilienhäuser kaufen und Fix und Flip machen oder ähnliches. Also, ich bin da wirklich auch so, ich sage, ich kaufe mir eine Wohnung, wenn sie mir gefällt. Wenn ich selber einziehen würde da rein und wenn ich es irgendwann mal, wenn ich das Geld brauche oder wenn ich was anderes, was Besseres sehe, dann verkaufe ich das wieder. Also
Verkaufst,
so,
okay.
genau.
Okay, also machst du einiges.
Genau.
Noch kurze Abschlussfrage. Deine Ziele mit deinem Unternehmen und mit deinem Kanal in den nächsten 3 Jahren, was stellst du dir da so grob vor?
Also, sagen wir so, auf die nächsten 3 Jahre wäre es mein Ziel, also bei Steuern im Kopf, mindestens 100.000 Abonnenten zu haben. Aktuell sind wir bei knapp 30.000, das heißt, es wäre theoretisch möglich. Und mit meiner Kanzlei ist es auf jeden Fall ein Ziel, das ist für mich, in den nächsten 3 Jahren locker die 500 bis 600 Mandanten zu durchbrechen,
Okay.
einen Steuerberater anzustellen und, sage ich mal, dann schon Richtung 10 bis 15 Mitarbeiter zu gehen. Aber natürlich auch eigentlich schon ab nächsten Jahr, wenn es geht, ab 1.1.2021 komplett papierlos zu arbeiten.
Okay. Klingt interessant auf jeden Fall. Dann wäre es das jetzt von meiner Seite mit den Fragen. Vielen Dank für deine Zeit. War ziemlich interessant. Ich glaube, paar interessante Einsichten in eine Branche, die jetzt irgendwie vielen Jugendlichen noch nicht so geläufig ist. Also auf jeden
Dann
Fall.
vielen Dank für die Einladung. Darf ich auch noch mal kurz einwerfen?
Ja.
Also vielen Dank, dass ich hier in dem Podcast mit dabei sein durfte. Habe mich riesig gefreut. War auch, wie gesagt, ein sehr interessantes Gespräch von meiner Seite. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen vielleicht davon überzeugen konnte, sich im Bereich Steuern doch anzusiedeln oder sich mal vielleicht auch mit der technischen Seite des ganzen Themas auseinanderzusetzen.
Genau, und wenn ihr da Tipps und Hilfen braucht, dann schaut einfach beim Roland Steuern mit Kopf auf YouTube und auf Instagram vorbei.